Kerstin Münstermann ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Dennis Radke, Daniel Thüm und Hans-Christian Rösler. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn über Ceuta und die Folgen sprechen wollen. Oder wie Kerstin Münstermann sagt, das waren schlimme Bilder für europäische Regierungen, weil sie gewaltige Unsicherheit ausgelöst haben. Und noch etwas kommt dazu, sagt sie, ist fast unerheblich, ob es tatsächlich gesteuert war oder nicht. Es wirkte so und hat deshalb eine katastrophale Wirkung entfaltet. Genau genommen, sagt sie, ist die Kombination aus einem solchen Ansturm und halbwahren Informationen tatsächlich sowas wie hybride Kriegsführung. Was bedeutet das und was müssen wir daraus lernen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, wer wirklich verstehen will, was sich im Zeitalter digitaler Medien mit Informationen und Halbwahrheiten und Bildern machen lässt, der sollte die Texte von Hans-Christian Rösler lesen, Korrespondent der FAZ in Madrid, der in Ceuta war, der sehr differenziert erklärt, was wirklich passiert ist, der aber auch vor Ort selbst erlebt hat, wie schnell Halbwahrheiten, Lügen und Verschwörungstheorien in der Welt waren. Und wenn er sagt, das war für die EU ein echter Stresstest, den sie nur mit Mühe bestanden hat, dann stellt sich die Frage, wie wir in Zukunft, wenn die digitalen Möglichkeiten noch viel mehr sein werden, damit umgehen wollen, ohne dass es uns als Gesellschaft zerreißt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Daniel Thüm ist heute bei uns, einer der profiliertesten Fachleute im Bereich Migration, der sagt, Ceuta hat gezeigt, wie unheimlich nervös europäische Regierungen mittlerweile sind. Und noch was, diese drastischen Bilder verstärken den Trend zur Abschottung. Und sie werfen eine entscheidende Frage auf, die hinter allem steht, nämlich die Frage nach dem Grundsätzlichen, die nach dem Asylrecht. Und es gibt dazu einen Satz von ihm, den ich gelesen habe und von dem ich sagen würde, der hat echte politische Sprengkraft, nämlich diesen hier. Die Idee, dass jeder Mensch, der die europäische Grenze erreicht und das Wort Asyl ausspricht, auch ein Asylverfahren erhält, ist überholt. Was dann? Herzlich willkommen. Ja, und über Innenpolitik wollen wir sprechen. Dennis Radke ist heute das erste Mal, glaube ich, bei uns. Europaparlamentarier, ja. Vor allem aber einer der versiertesten Sozialpolitiker der Union. Oder wie er selber sagen würde, der Sozialonkel. Man tritt dem nicht zu nahe, wenn man sagt, es dürfte nicht viele geben in der eigenen Partei, die der CDU, vor allem aber Friedrich Merz, in den vergangenen Monaten dermaßen auf den Senkel gegangen sind wie er, mit Sätzen wie jeder, der es gut meint mit der Union, ist jede Woche aufs Neue entsetzt über die Fettnapfquote dieser Regierung. Oder auch, schön finde ich, aktuell wirkt jeder Hühnerhaufen dagegen wie ein strukturiertes Gebilde mit klarem Kompass. Das war im November und die einfache Frage lautet, wie sieht er das heute? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Wir wollen gleich zu Beginn über Ceuta sprechen. Ich habe es eben schon gesagt, Hans-Christian Rösler ist bei uns. Und Herr Rösler, vielleicht fangen wir sozusagen mal hinten an. Nach diesem Massenandrang vor knapp 3 Wochen gab es am Wochenende die Befürchtung eines zweiten Ansturms auf Ceuta. Warum ist das befürchtet worden und warum ist es nicht dazu gekommen?
Gut, was man beobachten konnte, unmittelbar nach dem ersten Ansturm, war, dass in sozialen Netzen der 15. als Termin genannt wird. Ne? Der Aufruf, einer der Aufrufe war, letzte Chance, wir probieren es nochmal, wir sehen uns wieder, Brüder und so weiter. Also Aktivität in den sozialen Netzen, das konnte man beobachten. Mhm. Und dieses Mal haben es beide Seiten, Spanien wie Marokko, sehr ernst genommen. Und es war wirklich der totale Kontrast. Also ich war letztes Wochenende dort, auf marokkanischer Seite habe ich mir das angeschaut. Mhm. Wenn man am 30. Juli, als die Bilder entstanden, die gerade eingeblendet wurden, war es der völlige Kontrollverlust, den man sehen konnte, miterleben konnte, zum Teil live beobachten konnte. Und am letzten Samstag war es das Gegenteil davon, fast historisches Großaufgebot von Sicherheitskräften und nichts, kein einziger kam rüber. Ne?
Können Sie das mal klären, wie viele standen sich da gegenüber auf beiden Seiten? Wenn Daniel Thüm, glaube ich, von der Festung Europa spricht, würde ich sagen, da hatten wir so einen Fall.
Ja, wir müssen ja, wenn man sich das genauer vorstellt, Ceuta ist eine Stadt, 84.000 Einwohner, Größenordnung Aschaffenburg, Dienstlaken oder mehr ist das nicht. Stadtgebiet ein bisschen größer, aber ich glaube, vergleichbar mit dem Gebiet des Frankfurter Flughafens, also das ist wirklich klein. Zaun außenrum, auf der anderen Seite Meer. Und was allein die Marokkaner aufgeboten haben, also ich kam aus Tanga, bin dahin gefahren, also schon 20 Kilometer vorher an jedem Kreisverkehr, Checkpoints, Polizisten, es waren vorwiegend Polizeikräfte zu sehen, die Autos angehalten haben, vor allem Sammeltaxis, wo jüngere Leute drin saßen, jüngere Männer. Dann aber auch an den Abzweigen zu Feldwegen, auf Hügeln, überall war Polizei. Und je näher man an Fnideq kam, so heißt der Grenzort, desto mehr wurde das. Also im Ort hatte man das Gefühl, das ist eigentlich ein Urlaubsort, ein Badeort. Es ist Hochsaison dort. Standen alle 50 Meter standen Polizisten auf den Hügeln oben. Da gibt es so bewaldete Anhöhen, die zum Grenzzaun hingehen. Tag und Nacht die Polizei, selbst in dem Hotel, wo ich war, oder vier Journalisten, hat eine riesige Drohne eingesetzt. Die Kinder haben geplanscht unten in dem Hotelpool und oben drüber flog die Drohne und so weiter.
So hart treffen da Wirklichkeiten aufeinander.
Genau, ne? Genau. Also der Ort war ausgebucht. Also es sind viele Marokkaner, die im Ausland leben, ne, machen auf Heimaturlaub. Die Küste ist sehr beliebt dort. Das war aber auch 14 Tage vorher so. Ne? Also dass diese Welten, die da aufeinander prallen, unmittelbar. Und diesmal war eben die Botschaft, vor allem von marokkanischer Seite, wir können das. Ne? Wir, wenn wir wollen.
Ja, was natürlich die Frage aufwirft, das sind ja zwei Botschaften eigentlich. Das eine ist, wir können kontrollieren, wenn wir wollen. Ne, das ist sozusagen das eine. Aber das andere ist ja, wenn wir nicht wollen, dann sieht's ganz anders aus. Warum wollten die 14 Tage vorher nicht?
Das ist vielleicht auch das klingt wie eine einfache Frage, ob sie nicht wollten oder ob das an der Einschätzung der Lage lag, ob das damit zu tun hatte.
Was glauben Sie denn tatsächlich, was ist da wirklich passiert? Ist das eine Mischung aus vielen Dingen? Ist das eine Mischung aus Informationen, die man hatte, nicht ernst nehmen? Ist das auch ein, wie soll man sagen, nicht wirklich verstehen, welche Wucht, welche Kraft soziale Netzwerke entfalten? Was ist es?
Genau, weil Sie sagen, es ist eine Mischung. Also die eine Erklärung ist schwer zu finden, ist bis jetzt nicht gefunden worden. Also ich habe keine gesehen, die mich jetzt überzeugt hat. Ich finde, was Sie angesprochen haben, soziale Netzwerke, eine Assoziation oder eine Erinnerung, die bei mir sofort hochkam. In Marokko letztes Jahr im Herbst gab es die größten Proteste, also nicht Jugendproteste, junge Generationen, ne, die man Generation Z nennt. Das hatte in Asien angefangen, ne?
Genau.
Nepal, richtig. Madagaskar, in ganz vielen Ländern und plötzlich auch in Marokko. Und das hat die Sicherheitskräfte, den Sicherheitsapparat völlig überrascht. Die haben die teilweise ausmanövriert, weil die sich über eine Gaming-Plattform, die heißt Discord, verabredet haben, wie die anderen auch. Das war jetzt nicht die Marokkaner, haben da die Methoden waren ähnlich, die Mobilisierung. Das hat man wohl erstmal nicht so ernst genommen oder nicht wahrgenommen, auch in dem Sicherheitsapparat. Und das waren die größten Demonstrationen zahlenmäßig im ganzen Land seit dem arabischen Frühling, seit 2011. Also man sieht, die können sich mobilisieren. Die jungen Leute sind unter WhatsApp, Insta und wie es auch immer heißt. Das ist deren Kommunikationsmittel, das ist deren Hauptinformationsquelle. Genau. Und sie sind unzufrieden. Damals war der Slogan, ne, Krankenhäuser statt Stadien. Ne? Es geht um die WM 2030 in Marokko, wo viel, viel Geld ausgegeben wird.
Also, muss man verstehen, ne? Marokko bewirbt sich, glaube ich, um das Finale, ne, der Fußball-Weltmeisterschaft.
Genau, da geht es jetzt drum. Also Marokko baut gerade eines der größten Fußballstadien der Welt in Casablanca fertig. Okay. Und sagt dann, das ist größer als Bernabeu in Madrid oder Camp Nou in Barcelona. Das sind, ne, Portugal ist das dritte Land, das mitmacht, aber das wären die Stadien, wo das sein könnte. In Marokko hat man große Ambitionen und hätte das gerne.
Was sehr interessant ist, ne, weil es eigentlich dagegen spricht, dass Marokko, gab ja sehr schnell die Theorie, da ist eine Verschwörung dahinter, das haben die Marokkaner absichtlich gemacht. Mhm. Wenn du dich bewirbst für ein solches Finale, solche Stadien baust und erkennbar Teil dieses großen Ereignisses sein willst, dann hast du doch kein Interesse daran, solche Unruhe auszulösen.
Also das ist, ich würde auch sagen, das leuchtet mir nicht ein. Und sagen wir, diese WM-Priorität, also das hat letztes Jahr war die Hauptprobe mit dem Africa Cup, da waren die ganz glücklich, dass die Proteste vorbei waren, als dann in Marokko war, Gastgeberland, und hat er dann auch auf etwas holprig gewonnen oder was weiß ich. Schon da, ne, dass diese Proteste, die den Africa Cup, der Welt schon mal zeigen sollte, wir können das, ne,
ja, genau.
Beschattet. Also das widerspricht eben, genau, finde ich für mich auch diese. Der Image-Schaden ist so groß.
Und ne? Die Kraft der Bilder. Ich weiß nicht, ob die Kollegen aus der Regie das noch mal zeigen können, was wir eben gesehen haben. Da gibt es so ein paar Details. Vielleicht können wir da noch mal draufschauen und daran auch mal erklären, was man mit diesen Bildern eben noch machen kann. Du kannst versuchen, sozusagen den Kontext einzuordnen, so wie sie es gerade machen. Man kann aber auch mal genau hingucken auf die Bilder, die wir eben gesehen haben. Da sieht man, wie Polizisten daneben stehen. Und sozusagen nichts tun. Die greifen nicht ein. Das passiert alles unter den Augen von Polizeibeamten. Wie geht denn, gleich kommen diese Sequenzen, die wir gerade eben gesehen haben. Und das ist natürlich etwas, was sozusagen jedem Verschwörungstheoretiker wahnsinnig in die Karten spielt. Wie geht Ihre Erklärung dafür, dass die nicht eingegriffen haben?
Es gibt zwei oder mehr als eine Erklärung wieder.
Ja,
eine,
da sehen wir es, ne? Da.
Was man gehört hat.
Er steht daneben und tut nichts.
Dass auf marokkanischer Seite, sagen wir mal, durch eine Fehleinschätzung, dass die erste Ansage war, man müsste mit brutaler Gewalt rangehen, dann lieber lässt man sie rüber und greift nicht ein. Es gab aber dann am späteren Abend, an dem 30. Juli, kein Eingreifen, aber es gab dann auch Zusammenstöße. Es wurden Autos angezündet am Grenzübergang, als dann junge Marokkaner und afrikanische Migranten gehindert wurden. Mhm. Da gab es wohl auch, da hatte man den Eindruck, es gab einen Befehl oder eine Anordnung, so geht das nicht weiter.
Das ist dieses Bild, ne?
Ja.
Das ist, frag auch nochmal Kerstin Münstermann, als jemand, der in den Medien arbeitet. Also mit dem Foto alleine kannst du eine richtige Geschichte erzählen.
Kann
dieses
eine
Foto
Unruhe.
Reicht. Je nachdem, wie du es erzählen möchtest.
Ja, kann man eine Menge Unruhe stiften. Mir kam gerade in den Sinn, dass natürlich in der Flüchtlingskrise, die wir erlebt haben, 2015, 16, es auch solche Bilder gab. Aber da war es eine bewusste politische Entscheidung der Merkel. Regierung, dafür stand sie sehr in der Kritik, aber eben die Menschen über die Grenze zu lassen. Und in dem Fall wirkt es überfordert, aber man kann es auch anders interpretieren. Und der US-Präsident Donald Trump hat ja auch von einer Invasion gesprochen. Also man kann diese Bilder, wenn man von der Festung Europa spricht, wie sie das ja auch tun, dann wurde diese Festung an diesem Tag erglommen, auch wenn es nicht das europäische Festland war.
Bevor wir gleich den Politiker Lohne fragen, würde ich gerne den Migrationsforscher mal fragen, Herr Thüm. Hat Sie das überrascht, wie aufgescheucht europäische Regierungen reagiert haben auf das?
Also die Bilder waren schon drastisch und wir haben das ja gerade schon mal noch mal gesehen. Und von daher war ich nicht wirklich überrascht, dass die Politik darauf reagieren muss, war irgendwie klar. Was mich aber dann doch überrascht hat, war die Panik, die beinahe ausgebrochen ist. Gar nicht so sehr in Berlin. Die Bundesregierung hat noch sehr zurückhaltend reagiert. Mag auch daran liegen, dass viele im Urlaub waren.
Weil alle im Urlaub waren.
Aber Italien, Spanien, selbst Finnland, was wirklich sehr weit weg ist von Ceuta, da wurden ja sofort große Anschuldigungen gegeneinander erhoben. Und es zeigt, wie unheimlich nervös die Regierungen sind. Die haben eben eine unheimliche Furcht, dass sowas wie 2015 nochmal passiert. Und offensichtlich scheint auch das Vertrauen nicht so sonderlich groß zu sein, dass die Regeln, die man sich gerade gegeben hat, man hat ja gerade ein neues europäisches Asylrecht in Kraft gesetzt, dass das alles nicht ausreicht, um mit solchen Situationen umzugehen.
Das ist interessant. GEAS greift bei der Geschichte gar nicht.
GEAS greift formal erst, wenn die Menschen einen Asylantrag stellen.
So.
Das wussten wir in der Situation allerdings alles noch gar nicht. Und trotzdem haben die Regierungen gesagt, Grenzschutz, das war das Wort der Stunde. Und so wie ich Grenzschutz verstehe, heißt es, man soll die Leute nicht reinlassen.
Aber sag mal, es ist gerade hilfreich, dass diese Karte da hinten zu sehen ist. Ne? Also wenn man das jetzt hört als normaler Konsument und als Bürger des Landes, verstehe ich, dass man sich nicht so genau damit beschäftigt. Aber im Kanzleramt und auch in den Zentralen anderer europäischer Regierungen, da gibt's ja Leute, die Geografie können und die Karten haben und die verstehen, was da passiert. Diese Leute waren ja mitnichten in der EU. Und das ist doch jedem europäischen Spitzenpolitiker in der Situation klar gewesen. Die waren auf spanischem Territorium, aber die waren noch nicht in der EU. Also und die waren noch nicht über die Meerenge von Gibraltar
hinweg.
Genau,
sie waren noch nicht auf dem europäischen Festland. So. Das heißt, es bestand nicht die unmittelbare Gefahr, dass die jetzt von Südspanien mit einem Flixbus oder sonstigen Transportmittel nach Deutschland weiterziehen.
Wie viele Kilometer sind das von da, die Meerenge von Gibraltar? Ich stand da mal vor vielen Jahren, aber ich habe es vergessen.
Es sind nicht so wahnsinnig viele Kilometer, aber es ist halt offenes Meer. So leicht kommt man da nicht rüber. Und vor allem
starke Strömung auch. Starke Strömung, gefährlich.
Und es waren natürlich Schiffe, aber auf den Schiffen finden noch mal Grenzkontrollen statt. Es gibt da zwei sozusagen Orte von Grenzkontrollen, einmal nach Marokko hin und einmal nachgelagert zwischen Ceuta und dem spanischen Festland. Mhm. Ich kann jetzt natürlich nicht in den Kopf von Frau Meloni reinschauen, die dann ganz offen gegen die spanische Regierung mobil gemacht hat und große Anschuldigungen erhoben hat, ob sie sich dessen alles so unmittelbar bewusst war. Aber es zeigt eben, wie unheimlich groß die Nervosität ist.
Ehrlicherweise schon, denn die Angst, die war ja nicht, dass die jetzt weitergehen von sich aus, sondern dass die spanische Regierung, die man ja sowieso etwas auf dem Kieker hat seitens der rechtskonservativen Regierungen in Europa und Pedro Sanchez alles zutraut, dass die sagen, okay, dieses Problem wollen wir hier nicht lösen. Wir schicken die eben nicht zurück, sondern wir schicken die schön weiter aufs europäische Festland und dann muss uns Europa helfen. Also diese Idee war sehr schnell auch im Kanzleramt in Berlin da und die führte dann auch zu einer Reaktion, die ja sehr heftig war. Es haben sich viele europäische Staats- und Regierungschefs quasi verbündet, einen Brief geschrieben. Frau Meloni hat ihn entworfen, Friedrich Merz hat ihn noch ein wenig abgeändert, aber dann wurde er abgesandt und ist also den spanischen Premier direkt angegangen. Das ist etwas, was man normalerweise nicht macht in der EU. Man geht keine Staats- und Regierungschefs an, sind Verbündete.
Und das meine ich mit Nervosität.
Und man war nervös. Man war so sehr nervös, weil man eben nicht wusste, wie handelt Spanien das? Wie gehen die damit um? Das war die politische Angst. Und auch die Frage, was macht denn, wenn Marokko sagt, sorry, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Also der Verbündete Marokko, mit dem man ja auch immer mal wieder Erwartungen hat, dass die einem helfen sozusagen, war in dem Fall, weil man sehr konsterniert aufgrund der Menge der Menschen. Ich meine, wir reden von 72 bis 80.000 Menschen, die es an einem Tag geschafft haben.
Das ist nicht ganz fair, weil es war an dem, also eigentlich an dem Abend schon klar, die Marokkaner haben die Grenze nicht zugemacht. Die sind über Nacht, die 70.000 oder was sagt man eher, sind zurückgekehrt. Also das, bevor dieser Brief entstand. Ne?
Genau, das aber war
vor dem Freitag, ich meine, der Brief ist am Wochenende dann, glaube ich, gab ja einen Briefwechsel. Auch die Spanier, auch Pedro Sanchez, Spanier haben sehr deutlich gesagt, wir sind sehr enttäuscht. Wir haben eine der größten Migrationskrisen in unserer Geschichte und es gibt keine europäische Solidarität. Ihr sagt uns, wir sind schuld jetzt und löffelt das mal oder bringt das mal selber in Ordnung. Genau. Also was ist das für ein Europa, wo man alleingelassen wird und dann an den Pranger gestellt wird, anstatt dass die anderen fragen, wo können wir helfen? Ne? Mhm. Und nochmal, Spanien hat nie, auch es gab 2021 so einen ähnlichen Fall mit 8.000, da hat Marokko absichtlich die Grenzen aufgemacht. Da ging es um den Westsahara-Konflikt. Aber es sind keine Migranten, keine Erwachsenen in großer Zahl jemals aus Ceuta aufs Festland gebracht worden. Es sind Kinder, Minderjährige. Jetzt geht es auch darum, 500 Mädchen sollen relativ schnell aufs Festland gebracht werden, weil man sich um die nicht ordentlich kümmern kann dort, ne, in Ceuta. Da gibt es keine Aufnahmeeinrichtungen. Ne?
Und da will ich noch mal ganz kurz fragen, bevor Dennis Radke gleich dran ist. Wie haben Sie das vor Ort erlebt? Auch da kursierten viele Meldungen und ich weiß nicht davon, welche davon stimmt. Es wurde berichtet, dass in Ceuta die Leute sich verbarrikadieren, dass sie alle sauer sind, dass sie alle wütend sind, dass sie alle in Angst und Schrecken sind. Sie berichten von einer großen Hilfsbereitschaft, die Sie in Teilen auch erlebt haben. Wie war es denn wirklich?
So ist die Welt oder so ist die Realität. Es gibt beides. Es gibt Angst, natürlich. Jeder, der kann seinen Wohnort nehmen und sagen, über Nacht plötzlich verdoppelt sich die Bevölkerung mit Menschen, die ich nicht kenne, die mir natürlich Angst machen. Und man überlegt, wie geht das weiter? Also, das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. Und danach, das konnte ich jetzt beobachten, ob das NGOs, Privatleute waren, Privatleute, die wirklich ihre Küchen aufgemacht haben, ihre Häuser aufgemacht haben, kommt rein, hier könnt ihr euer Handy laden, hier gibt's eine Dusche.
Okay. Also das gibt's auch.
Das gibt's auch, hat halt damit zu tun, ein Großteil der Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung stammt aus Marokko, sind heute Spanier, sind Muslime und so weiter. Das sind Menschen, die denen vielleicht nahestehen, die sprechen Arabisch, ne? die können untereinander, die können miteinander reden. Ja. Mhm. Also das gab es auch. Aber natürlich, man hört ältere Menschen, die sagen, ich traue mich nicht mehr vor die Tür. Mhm. Es ist fast so schlimm wie während der Pandemie irgendwie. Da bin ich auch nicht rausgegangen, weil ich weiß nicht, ne? Die Leute, die da auf meinen Straßen rumirren, das macht mir Angst. Gibt es genauso.
Mhm. Herr Radke, wenn man sich, ich will nochmal auf dieses Spiel auch teilweise mit Informationen zurückkommen. Elon Musk hat irgendwelche Szenen aus einem Zombie-Film gepostet und schrieb dazu, die Lage in Spanien sei verrückt. In sozialen Medien wurden Screenshots zum Teil geteilt, wo man dann nachlesen konnte, wie lange es dauern würde, bis die ersten Berlin erreichen, nämlich genau, glaube ich, 42 Stunden und 30 Minuten und solche Dinge. Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten der AfD in Sachsen-Anhalt, habe ich gehört, der direkt sagt, es ist eine Invasion, das muss man stoppen, das geht so alles nicht weiter. Die Frage ist, wie sehr beschäftigt Sie das als Politiker, dass wir dann offenbar in genau solchen Momenten, wo es drauf ankommt, so schnell den Kopf verlieren und nicht mal in der Lage sind, kühl zu reagieren.
Ja, das treibt mich natürlich um, weil das ja auch ein Phänomen ist, was mich in meiner täglichen Arbeit betrifft. Sag mal, das Stichwort Nervosität ist jetzt hier mehrfach gefallen. Ich würde einfach mal sagen, wenn Sie in unmittelbarer politischer Verantwortung sind, auch als Regierungschefs, finde ich es in Ordnung, dann auch nervös zu sein. Aber man darf es eben nicht zeigen. Also mit Kopflosigkeit hat sich am Ende noch kein einziges Problem gelöst. Aber diese Macht der Bilder, ich nenne mal ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen dieses Foto gesehen in den sozialen Medien von dem Regierungsflieger, der auf den Seychellen steht. So ein AfD-Bundestagsabgeordneter lädt dieses Bild hoch und halb Deutschland diskutiert erstmal zwei Tage lang, welches Regierungsmitglied macht jetzt eigentlich auf Steuerzahlerkosten in diesen Zeiten Urlaub auf den Seychellen. Das Verteidigungsministerium hat dann klargestellt, kein einziger. Es war sozusagen ein Übungsflug. Die Maschine ist kaputt und kann jetzt nicht weiterfliegen. Es interessiert aber gar keinen mehr, weil die Empörung war zwei Tage lang so groß. Die Fakten, die dann irgendwann nachgeliefert werden, interessieren nicht. Dann kommt schon wieder der nächste Skandal. Und was mich jetzt einmal an dem Umgang mit der spanischen Regierung gestört hat, Frau Münstermann hat darauf hingewiesen, die Regierung Sanchez hat jetzt einmal auch in christdemokratischen Kreisen keinen guten Ruf. Den hat sie auch zu Recht nicht. Aber in manchen Situationen muss man die Dinge eben auch auseinanderhalten. Und hier geht es nicht um Korruptionsskandale der spanischen Sozialisten. Hier geht es auch nicht um zweckentfremdete Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU, sondern hier geht es darum, ein Mitgliedsland der Europäischen Union ist in einer akuten Notsituation, weil plötzlich 80.000 Menschen illegal die Grenze übertreten. Und da geht es für mich erstmal nicht so sehr um die Frage, ist das jetzt ein böses Spiel von Herrn Sanchez, sondern da ist für mich die Aufgabe erstmal von europäischer Solidarität zu sagen, wie können wir euch unterstützen, um schnellstmöglich diese Situation im Interesse aller wieder in den Griff zu bekommen. Und deswegen habe ich auch diesen Brief und vor allen Dingen auch diese Forderung von Frau Meloni, Spanien temporär aus dem Schengen-Raum auszuschließen. Das ist ja geradezu lächerlich. Aber das ist halt dieser übliche Reflex, weil man sofort versteht, diese Bilder, da spielt natürlich AfD und Co. spielt das natürlich voll in die Karten.
Ja, aber den Reflex hatte Ihr Kanzler ja auch, ne? Ja,
das macht es ja nicht besser. Also, aber so werden
wie fanden Sie diesen
Reflex? Aber so werden wir dann halt die Probleme auch nicht lösen. Also
aber
einfach
wie
nur
Sie
mit,
diesen
mit emotionalen Impulsen und mit Kopflosigkeit kriegen wir diese Probleme nicht in den Griff. Kriegen wir Migrationsprobleme in Ceuta und an anderen Stellen nicht in den Griff und werden wir auch den Kampf gegen Populisten und Extremisten nicht gewinnen.
Ganz interessant ist ja in dem Zusammenhang, dass dann tatsächlich sich der Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil aus dem Urlaub meldete und darauf hinwies, dass er den Umgang mit Spanien überhaupt nicht gut findet. Das war, nachdem der Brief geschrieben wurde. Also dieser Umgang mit einem europäischen Verbündeten, nun ist es dieselbe Parteienfamilie bei Lars Klingbeil und Pedro Sanchez, aber stieß auch sozusagen in der eigenen Regierung auf Unverständnis und Unbehagen. Und vielleicht muss man dazu wissen, Friedrich Merz ist ja eigentlich jemand, der sich so in der Tradition von Helmut Kohl sieht, was Europa angeht, großer Europäer, der immer davon Abstand nimmt, andere zu sehr zu bashen, so sage ich das mal in meinen Worten. Bei diesem Thema aber hat er sich sehr bemüht um GEAS, also um das gemeinsame europäische Asylsystem. Er ist in dem Fall eng mit Giorgia Meloni, das haben wir gerade gesehen, und auch mit der Sozialistin in Dänemark, die nämlich
Mette Frederiksen,
die eine sehr, sehr, sehr harte Migrationslinie vertritt, gemeinsam mit Giorgia Meloni da abgestimmt ist und sozusagen auch ein Format hat, wo man sich trifft und gemeinsam über diese Probleme berät. Und da war Friedrich Merz seit Beginn seiner Amtszeit schon interessiert, da auch Kontakte zu knüpfen. Das erklärt für mich ein bisschen, warum er zunächst auch von diesen Bildern, und er hat auch Merkel im Kopf gehabt, ich meine, muss er als CDU-Kanzler, ist das eine neue Krise, die diesen Kontinent erschüttert, auch wenn es noch nicht auf dem Kontinent war, aber da spielte, glaube ich, in kurzer Zeit ganz viel rein und wie Sie sagen, wenn man da mal drüber nachdenkt, dann kommen allmählich vielleicht Fakten übereinander, aber es wirkte in dem Fall wie ein bisschen aufgescheuchter Hühnerhaufen an dem Tag.
Ein weiteres Mal. Nochmal, Sie haben die Frage nicht beantwortet, Herr Radke. Haben Sie ihm das gesagt? Fanden Sie die Reaktion überzogen als Europaparlamentarier? Wie diskutieren Sie das in Brüssel, wenn Sie zusammensitzen? Diese Reaktion, das ist ja nichts Identitätsstiftendes für die Europäische Union, würde ich mal vorsichtig sagen.
Also ich meine, wir haben jetzt in Brüssel genauso wie in Berlin Sommerpause, deswegen hat es sozusagen bei den internen Besprechungen noch nirgendwo offiziell auf der Tagesordnung gestanden. Aber natürlich ist das Meinungsbild da, wenn man jetzt mit Kollegen telefoniert oder schreibt, ist da durchaus gemischt. Und das ist sozusagen nicht die Vorstellung von europäischer Solidarität. Und ich meine, Frau Münzermann, man hat darauf hingewiesen, man hat immer die Angst, 2015, 2016 könnte sich wiederholen. Aber wenn man einfach mal mit einem kühlen Kopf, und das ist das, was ich von europäischen Regierungschefs erwarte, wenn man mit kühlem Kopf drauf schaut, dann kommt man doch sofort zum Ergebnis, 2015, 2016 hatten wir eine völlig andere Situation. Also die Migrationskrise 2015 ist die Folge von einem blutigen Bürgerkrieg. So der Ansturm der Ukrainer nach Westeuropa ist die Folge von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. So, und hier ist nichts davon gegeben, auch keine Umweltkatastrophe, sondern hier ist der Aufhänger eben ein ganz anderer. Und deswegen sofort diesen Impuls zu haben, 2015 darf sich nicht wiederholen. Natürlich darf sich das nicht wiederholen, aber es wird sich auch nicht wiederholen. Dafür haben wir auch politisch die Weichen jetzt gestellt in Brüssel.
Anderer Teil der Wahrheit ist, wir leiden bis heute unter dem, was damals passiert ist. Und dieser Kontrollverlust, ich will mal daran erinnern, die AfD stand 2015 bei 3%.
Ja, aber
da ist was passiert.
Mir ist es aber trotzdem zu, also Sie haben recht und es ist auch nicht zu bestreiten, dass sozusagen die Folgen von 2015, 2016 auch mit dem Phänomen AfD zu tun hat. Wer das sozusagen aber nur auf diese Krise reduziert, das ist der wird der Komplexität dieses Themas nicht gerecht, weil ich sag mal die AfD oder die neue rechte Bewegung, das ist ja kein rein deutsches Phänomen, das ist noch nicht mal ein rein europäisches
Problem. Aber die speisen sich vor allem aus dem Thema. Es gab gerade eine neue, sehr interessante und lesenswerte Studie zu dem Thema. Ja. Genau, Sie kennen das, von der Uni Saarland. Ja. Die sagte, vergiss es, die Geschichte von den Abgehängten und den Zurückgebliebenen und in Amerika die gern erzählte Geschichte von den Hinterwäldlern, die irgendwo in Arizona leben und keine Frau finden. Vergiss diese ganzen Geschichten. Es geht um ein einziges Thema. Und das ist genau dieses Thema, bei dem die Leute das Gefühl haben, wir haben da die Kontrolle verloren.
Ja, aber wissen Sie, also das ist wahr. Ich finde, es gehören noch mehr Themen dazu. Aber lassen Sie uns mal ein sehr prominentes Beispiel nehmen. Friedrich Merz ist ja damals sehr stark kritisiert worden für seine Äußerungen zum Thema Stadtbild, wo er über Fortschritte bei Asyl und auch bei Rückführung gesprochen hat und dann das Thema Stadtbild gesetzt hat. Und ich finde, er hat da an der Stelle einfach eben nur bedingt einen Punkt. Weil ich glaube, selbst wenn wir jeden illegalen Migranten in Deutschland oder aus Deutschland abgeschoben haben, wird sich an vielen Stellen im Stadtbild nichts verändern. Weil wir natürlich einfach, und die Diskussion habe ich manchmal auch mit meinen eigenen Eltern, die dann sagen, ja, Wattenscheid sieht aber nicht mehr so aus wie früher. Ja, aber Wattenscheid wird nie wieder so aussehen wie in den 70er, 80er Jahren. Es wird nie wieder ein Kino in Wattenscheid geben. Und dass der letzte deutsche Metzger in Wattenscheid zugemacht hat in der Fußgängerzone und da jetzt nur noch ein Halal-Metzger ist, daran wird sich sozusagen auch nichts verändern, wenn wir den letzten illegalen Migranten aus Wattenscheid abgeschoben haben.
Wollen Sie so Politik machen? Wollen Sie das den Leuten so sagen?
Nein.
Das ist was Sie gerade beschreiben, ist die totale Selbstaufgabe.
Nein, überhaupt nicht.
Doch.
Nein, überhaupt nicht. Sondern ich will einfach darauf.
Mich entsetzt das, wenn Sie das so sagen.
Bitte?
Politik tritt doch an, um zu gestalten.
Ja, absolut. Aber mein Gestaltungsanspruch speist sich ja nicht daraus, dass ich sage, oder den Menschen erklären möchte, wenn wir jeden illegalen Migranten aus Deutschland abgeschoben haben, dann ist alles wieder so schön wie früher und dann haben wir hier keine Probleme mehr.
Aber das ist ein
sehr reales Problem und es ist auch ein Problem, was die Menschen in ihrem Alltag triggert. Sie haben das ja, die Studie der Uni Saarland zum Erfolg.
Aber können Sie das nachvollziehen?
Bitte.
Dass Sie das triggert?
Ja, selbstverständlich kann ich das nachvollziehen.
Ich meine, wenn wir darüber reden, dass in diesem, wir haben aktuell ungefähr 230.000, 40.000 Menschen, die eigentlich ausreisen müssten.
260.000.
So. Das sind Menschen, die ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen haben, die möglicherweise sogar dagegen geklagt haben. All das haben deutsche Steuerzahler bezahlt. Die sind bis dahin auch untergebracht gewesen, meistens auf Kosten deutscher Steuerzahler. Und die Realität ist, die gelebte Wirklichkeit, sie bleiben einfach weiter hier.
Ja, absolut.
Das ist doch das Gefühl von Kontrollverlust, das dann entsteht. Und wenn dann jemand von der AfD kommt und sagt, das wollen wir ändern, dann schreit die andere Seite auf, die politische Seite, und sagt, die wollen Massendeportation.
Nein, aber tatsächlich
ist das doch einfach nur die Forderung nach einem rechtsstaatlichen Zustand.
Ja, aber zu sagen, wir wollen diesen Zustand nicht länger hinnehmen, diesen Anspruch erhebt ja nicht nur die AfD, diesen Anspruch erhebt auch die Bundesregierung, diesen Anspruch erhebt auch die CDU und wir sehen ja auch einen Rückgang bei den Asylzahlen.
Sie haben doch heute gerade die Zahlen gesehen, darüber, wie viele Abschiebungen schiefgegangen sind, allein im letzten halben Jahr.
Genau. Und da fängt jetzt sozusagen das Dilemma an. Die AfD erklärt einfach, wir können diesen Zustand beenden. Von heute auf morgen. Und so einfach ist es eben nicht, weil Sie haben von Rechtsstaat gesprochen. Wir sind am Ende ein Rechtsstaat. Und das heißt, der Rechtsstaat schiebt auch mit rechtsstaatlichen Mitteln ab. Und der Rechtsstaat setzt sich auch mit rechtsstaatlichen Mitteln zur Wehr. Und das sind natürlich viele Dinge. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen war bei Focus ein großer Bericht über syrische Clans in Leipzig. Vier Familien mit 1000 Familienangehörigen. Ich weiß nicht, in wie vielen Fällen bei der Polizei aktenkundig ein Mann mit 35 Kindern, mit 3 Frauen nach islamischem Recht. Natürlich ist das unerträglich. Natürlich ist das unerträglich. Und es ist auch schwer zu akzeptieren, dass sich der Rechtsstaat in vielen Fällen, im Übrigen auch durch Gerichtsentscheidungen, an diesen Leuten die Zähne ausbeißt.
Ich meine, allein in diesem Jahr sind bis jetzt 9.000 Abschiebungen gescheitert.
Ja.
Bereits bezahlte, fest gebuchte Abschiebungen, weil die zuständigen Bundesländer die Leute nicht zum Flughafen bringen konnten oder es nicht möglich war, weil sie sich der Abschiebung entzogen haben.
Ja,
wenn Menschen solche Meldungen lesen, ist doch klar, dass dann solche Bilder so etwas auslösen.
Ja, absolut. Aber deswegen, wir haben auch teilweise, muss ich sagen, die falschen Schwerpunkte in der Debatte. Es entsteht dann der Eindruck, wenn wir jetzt einfach ein paar Grenzkontrollen machen an der deutsch-niederländischen Grenze oder deutsch-französischen Grenze, da fahre ich ja regelmäßig selber rein, wenn ich von Brüssel oder Straßburg wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen fahre. Wo natürlich der geschulte Grenzschützer schon von Weitem sieht, ein kleiner dicker Mann im roten Audi nähert sich, das könnte ein illegaler Übertritt sein, den müssen wir sofort rauswinken, überspitze ganz bewusst, weil ich es mitunter grotesk finde, wir müssen uns auf andere Dinge fokussieren. Und ich finde, eins der zentralen Probleme ist die Anerkennung von Flüchtlingen, dafür ist der Bund zuständig und für die Abschiebung sind am Ende Kommunen und Bundesländer zuständig,
der
die personell überhaupt gar nicht die Ausstattung dafür
haben. Was macht man denn dann? Wenn Sie das so beschreiben, dann klingt das so wie, gut, wir können halt nichts tun.
Na, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Bund oder derjenige, der die Anerkennung macht, auch die zentrale Zuständigkeit für die Abschiebung bekommt. Oder wenn er das nicht will, dann muss er wenigstens dafür Sorge tragen, dass wir eine vernünftige personelle Ausstattung vor Ort bei den Ämtern haben, um das auch zu organisieren.
Mhm. Herr Thüm, ist das die Beschreibung eines echt dysfunktionalen Systems, die wir hier gerade hören?
Das innerstaatliche System, vor allem wenn es um Abschiebungen geht, funktioniert seit Jahren schlecht. Das hat viele Ursachen. Teilweise hat es Herr Ratzke gerade geschildert. Liegt daran, dass zu viele Behörden beteiligt sind. Ja. Die Verfahren sind zu kompliziert. Die Herkunftsländer kooperieren da nicht. Ja. Und da wird auch eine AfD Landesregierung in Sachsen-Anhalt, so es sie geben könnte, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel unmittelbar erreichen können.
Diese 9.000, die ich eben zitiert habe, haben ja nichts mit Herkunftsländern zu tun, sondern das waren ja fest geplante, verabredete Flüge. Das ist in Deutschland gescheitert. Das ist nicht irgendwo in Algerien gescheitert.
Aber das scheitert an uns. In dem Landkreis, wo wir einen AfD-Landrat haben, ne? Da wird am wenigsten abgeschoben.
In Sonneberg,
meinen Sie? Da ist noch nicht ein einziger abgeschoben worden. Ich meine, da sehen Sie halt an diesem konkreten Beispiel, wie die AfD-Politik wird.
Ich verstehe, dass gerade der Wahlkampf ist, Herr Radke, aber was bringt das? Immer sozusagen auf die AfD zu zeigen, statt sich sozusagen mit dem eigenen Versäumnis zu beschäftigen.
Ja, ich drücke mich nicht vor eigenen Versäumnissen, aber wenn sozusagen... Sie haben ja hier sozusagen auch die AfD hingestellt und gesagt, ja, guck mal, die können sich das ganz einfach machen und die sagen, wir wollen diese Zustände beenden. Und dann sage ich verstehe, dass diese Zustände beendet werden müssen, aber man sieht da, wo die AfD konkrete Verantwortung trägt, wie in Sonneberg, da passiert überhaupt nichts.
Das ist dann deren Scheitern, aber die sitzen jetzt gerade nicht hier. Ich würde gerne sozusagen über das andere Scheitern sprechen. Herr Thüm, was weiß man eigentlich über die Leute, die da versucht haben, die Grenze zu überqueren? Wir werden auch gleich noch Herrn Rösler dazu hören. Ich habe gelesen, dass das zum Teil, und so kenne ich das auch selber von Dreharbeiten in Afrika, wir im vergangenen Jahr im Senegal unterwegs. Das war sehr interessant, weil ihnen diese jungen Leute zum Teil sagen, naja gut, also ist jetzt nicht die ultimative existenzielle Not, um die es hier gerade geht. Und Marokko ist auch ein Land, das gerade glücklicherweise durchaus prosperiert. Es ist ja nicht so, dass Marokko ein Staat ist, der keine Zukunft hat. Aber hohe Jugendarbeitslosigkeit und es ist nicht immer alles perfekt verteilt. Es ist keine perfekte Welt, aber auch keine, in der man nicht sein kann. Und ich habe interessante Berichte gelesen, die sagten, naja, da waren diese jungen Männer, die haben dann die Chance genutzt, schlicht und ergreifend, weil sie da war. Und zwar so spontan, dass teils ihre eigenen Eltern nicht wussten, dass sie auf dem Weg nach Ceuta sind. Das heißt, auch da reden wir doch von einem System, das offensichtlich dysfunktional ist.
Ja und nein. Ich glaube, das, was da jetzt in Ceuta passiert ist, war in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Auch die Leute, die da gekommen sind, die hatten das ja offenbar nicht von langer Hand geplant, sondern hat sich ein Gelegenheitsfenster geöffnet und die sind hindurchgegangen. Ja. Das ist auch nochmal anders als bei der Migration, die wir ansonsten erleben. Das sind Leute, die kommen häufig dann aus Westafrika. Sie haben da ja auch spannende Dokus gedreht, in Senegal, in Nigeria. Genau. Und die planen es dann von langer Hand. Die geben viel Geld für lebensgefährliche Fahrten durch die Sahara oder übers Mittelmeer aus, riskieren ihr Leben. Und die
ertrinken zu Hunderten oder verdursten in der Sahara, das gibt es alles.
Genau, die planen das von langer Hand und die kehren dann auch nicht nach 24 Stunden wieder zurück, wenn sie feststellen, aus meinem Traum nach Europa zu kommen, ist jetzt nichts geworden, weil das ist ja in Ceuta passiert. Die meisten sind zurückgegangen, relativ freiwillig offenbar, nach Marokko. Bei den anderen passiert es nicht. Wenn die einmal den Grenzzaun überwunden haben, dann versuchen die natürlich mit allen Möglichkeiten, die dann auch das System bereitstellt, hier zu bleiben. Und in der Praxis heißt es meistens, sie stellen einen Asylantrag und dann müssen die Verfahren durchlaufen werden. Und das wird jetzt auch bei einigen, die gekommen sind, nach Ceuta so praktiziert. Das waren ja auch wohl so 2.000-3.000 Menschen aus Subsahara-Afrika dabei. Mhm. Die werden jetzt ins Asylsystem gebracht. Und da geht es dann eben nicht so schnell. Und Sie hatten eingangs einen Satz von mir zitiert, das Asylrecht sozusagen hat keine Chance. Und genau das habe ich damit gemeint. Was ich am spannendsten eigentlich an der politischen Reaktion, auch am spannendsten, diesen Brief der 22, Sie haben völlig recht, das war eine hektische, übereilte Reaktion. Aber die eigentliche Message des Briefes war doch, nein, wir nehmen die jetzt nicht auf. Es gibt keine Willkommenskultur mehr. Und am besten wollen wir Grenzschutz. Herr Weber fordert jetzt noch 50.000 Personal für Frontex. Und was heißt Grenzschutz in der Sache? Ich verstehe das so, dass man die Grenze dicht machen soll, dass die Leute gar nicht mehr die Gelegenheit haben sollen, überhaupt nach Europa zu kommen. Und den Brief haben 22 Regierungen unterschrieben. Also offensichtlich gibt es in Brüssel inzwischen eine klare Mehrheit unter den Ländern, die für so eine ganz andere harte Asylpolitik sind, die dann eigentlich gar keine Asylpolitik mehr ist, sondern die erreichen will,
dass sie nichts gestaltet, sondern weil sie einfach zumacht.
Ja, weil sie gar keinen Schutz auch mehr gewähren will, sondern die Leute sollen am besten gar nicht mehr kommen. Das Motto der Stunde ist Grenzschutz und es ist hart formuliert, Sie haben es vorhin gesagt, Festung Europa, das ist Abschottung.
Ist das so, Herr Radke?
Ein Stück weit ist das ganz sicherlich an vielen Stellen so. Wobei also meine Haltung ist sehr klar, wir brauchen sichere Grenzen, um jetzt bei dem Beispiel Marokko zu bleiben. Marokko ist ein sicheres Herkunftsland. Das heißt, jemand, der aus Marokko kommt, kann zwar sozusagen, wenn er jetzt in Ceuta ankommt, könnte er sagen, ich möchte hier Asyl beantragen. Nach den neuen Regeln, die wir jetzt verabschiedet haben, müsste die spanische Regierung dann die Verfahren dort an der Grenze durchführen, auch Schnellverfahren, dann werden sogenannte Screenings gemacht. Und dann würde man sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, derjenige, der hier Asyl beantragt, hat aber gar keinen Anspruch auf Asyl. Ja. Aber ich bin sozusagen nicht bereit, da die Differenzierung aufzugeben. Also wir können das nicht akzeptieren, dass Menschen aus Ceuta einfach illegal Grenzen übertreten. Der Treiber zu sagen, ich wünsche mir ein besseres Leben, das ist legitim. Das trifft auf viele Millionen andere Menschen in Afrika auch zu. Aber das Thema Asyl muss man davon losgelöst sehen. Und wir hatten die Situation eben in Syrien oder wir hatten die Situation mit der Ukraine. Da gibt es handfeste Gründe. Und ich kann mir eine Politik oder ich möchte mir eine Politik nicht vorstellen, auch als Christdemokrat, die sagt, wir schließen jede Form von humanitärer Hilfe, schließen wir für uns kategorisch aus.
Das ist jetzt echt ein spannender Punkt. Ne? Ja, ich denke gerade an Thorsten Frey. Jemand aus,
ich wollte das...
Oder? Genau. Also erklären Sie es einmal kurz,
ja,
Frau Münstermann.
Ich glaube, dass diese Debatte über das individuelle Asylrecht in Europa, Sie haben es ja auch gesagt, also mit Thorsten Frey, ehemals Kanzleramtsminister, jetzt Unionsfraktionschef, ist ja jemand an einer weiteren wichtigen Position, der das schon vor Jahren in
ich glaube,
Interviews,
in der FAZ sogar, ne? War das nicht bei Ihnen? In einem Gastbeitrag, ne?
In Frage gestellt hat.
Genau.
Also ist es okay, wenn jemand Asyl sagt, dass wir das prüfen? Das ist es ja, verkürzt. Und die Stimmen, dass man sagt, wir überlegen, wie wir Arbeitsmigration auf der einen Seite und humanitäre Korridore oder humanitäre Kontingente andererseits, vor allem Frauen, Kinder, die wir natürlich noch aufnehmen, wenn diese bedrängt sein sollten. Das ist aber ein Unterschied zum Thema individuelles Asylrecht. Und mein Eindruck nach der Debatte von Ceuta war, den Sie auch hatten, dass das in Europa immer mehr sozusagen in Bedrängnis gerät, das individuelle Asylrecht. Interessanterweise hat ja auch Innenminister Alexander Dobrindt derzeit ja viel gelobt als Stabilisator der schwarz-roten Regierung. Der hat auch etwas gemacht, der hat auch reagiert und hat dann erstmal diese Ceuta-Ansturm als Begründung für weitere Grenzkontrollen, die wir gerade verlängert haben in Deutschland gegenüber den europäischen Nachbarn, genommen und gesagt, die Außengrenzen sind ja noch nicht so befestigt, wie ich mir das vorstelle. Meine Vermutung ist, dass...
Muss man einmal kurz erklären, ja, das, was Dobrindt ursprünglich angeführt hat, sollte wie lange gelten? Zwei Jahre?
Ihr sollte, ich glaube, nur ein Jahr gelten oder nur ein halbes ursprünglich.
Frau Faeser
hat es eingeführt. Frau Faeser am 16. September. Genau. Und dann wurde es immer weitergeführt und eigentlich muss alle halbe Jahr das überprüft werden. Und in Europa und in Brüssel versteht man immer weniger. Das können Sie wahrscheinlich besser ausführen als ich, warum Deutschland das weiterführt. Jetzt hat er es gerade wieder gesagt, ein weiteres halbes Jahr will er das machen. Und er begründet das mit den noch immer nicht sicheren Außengrenzen. So. Und er ärgert sich auch schwarz in dem Fall über die Pannen bei den Abschiebungen. Also da ist jemand noch nicht am Ziel. Da ist ein CSU-Innenminister noch nicht am Ziel seiner Migrationswende. Und deswegen bin ich sehr sicher, auch mit den Wahlen in Frankreich im nächsten Jahr, Frau Meloni steht unter Druck, dass das Thema in Europa an Fahrt aufnehmen wird. Und das ist dann tatsächlich ein christliches Thema.
Weil man muss vielleicht daran erinnern, das ist das, was die Bundesrepublik in den 90er Jahren gemacht hat. Asylkompromiss hat man das vor 33 Jahren genannt. Da hat man das deutsche Grundgesetz geändert. Man hat das Asylrecht nicht abgeschafft, das steht weiterhin drin. Aber man hat gesagt, Menschen, die aus unseren Nachbarländern, Frankreich, Österreich, Niederlande einreisen, die können kein Asyl mehr beantragen. Also es hat eine Vorgeschichte und das erlebt man jetzt in Europa wieder. Interessanterweise kurz nachdem man Regeln in Kraft gesetzt hat, die diesen Weg noch nicht gehen, weil Herr Radke hat es ja vorhin geschrieben. Eigentlich ist die Regel jetzt, man muss dann Verfahren durchführen. Nur diese Verfahren, die er beschrieben hat, die dauern eben, bevor dann auch bei einem sicheren Herkunftsland wie Marokko eine Rückführung, eine Abschiebung stattfinden kann. Da vergehen Wochen, vielleicht auch Monate, weil die Leute dürfen ja auch erst dagegen klagen und offensichtlich haben die Regierungen nicht mehr das Vertrauen, dass diese Regeln, die sie sich selber gesetzt haben, jedenfalls in Fällen von so einem Massenzustrom funktionieren.
Ja, aber in jedem Fall ist es so, dass die neuen Regeln jetzt bei so einer Situation wie in Ceuta, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal so einen Ansturm als Grundlage nehmen, dass das dann aber nicht mehr irgendwo durchgeführt wird, sondern dass das dann direkt an der Grenze durchgeführt wird und dass die Leute dann auch nicht weiterreisen dürfen. Das ist ja in der Vergangenheit eins der Probleme gewesen, dass die Leute dann eben gerade auch nach Deutschland einfach weitergereist sind.
Brauchen es aber Kapazitäten an den Grenzen, die Stand jetzt noch nicht so aufgebaut sind, wie sie
Return für dieses Hubs, System ist das Stichwort?
Sein sollten.
Herr Thüm,
Return Ja, das ist noch mal was anderes ja, da. Das genau. ist sozusagen, wenn das Asylverfahren, das ist das neue Lieblingsprojekt in Brüssel, ja, genau. halte ich auch durchaus für sinnvoll, auch wenn es nicht sozusagen die magische Lösung aller Probleme ja. ist. Wir haben ja vorhin über die Probleme mit Abschiebungen gesprochen. Und Abschiebungen haben viele Gründe, warum sie scheitern. In einigen Fällen scheitern sie, da werden sie erst gar nicht versucht, weil die Herkunftsländer nicht kooperieren. Und da hat man jetzt den Gedanken, wenn die Herkunftsländer nicht kooperieren, dann schieben wir die Menschen stattdessen in ein drittes Land ab. Mhm. Also Nigerianer wird zum Beispiel in Senegal abgeschoben. Und die Erwartung ist dann, dass...
Und man sagt, ist nicht so weit weg. Und
genau. Und dann kann er entweder im Senegal bleiben oder mhm. nach Nigeria zurückgehen. Und die Hoffnung, die die Politik hat, ist, dass dann mehr Nigerianer sich überlegen, mhm. Mensch, dann gehe ich gar nicht erst nach Europa, wenn die Gefahr groß ist, dass ich sowieso dann in der Nachbarregion...
Das ist die alte Idee. Glauben Sie, dass das funktionieren wird?
Das wird nur dann funktionieren, wenn es wirklich viele betrifft. Und das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass der Senegal bereit ist, 10.000 Leute aufzunehmen, sondern wenn, dann reden wir über geringe Zahlen, ein paar Dutzend, maximal ein paar hundert. Und dass das jetzt den ultimativen Abschreckungseffekt hat, also kann ich mir eigentlich nicht
löst denken. Also nichts, zumal aus Senegal ja auch so viele weg wollen. Würde aber trotzdem noch mal gerne auf dieses Grundrecht auf Asyl. Das wäre doch ein echter Paradigmenwechsel. Wenn Sie, ich weiß noch, wie Thorsten Frey, dann, nachdem er das bei Ihnen in der FAZ beschrieben hatte, das erste Mal verprügelt worden ist für diesen Vorschlag. Da ging es richtig zur Sache. Sie sagen, das können wir so nicht mehr durchhalten, weil die gelebte Wirklichkeit ohnehin längst eine andere ist. Und ich habe mir dann daraufhin mal die Situation beispielsweise in Polen angeschaut. Harte, harte Pushbacks. Genau. Und die Aussetzung auch des Rechtsanspruchs auf Asyl, polnische nationale Gesetzgebung sozusagen. Ich meine, das ist ein europäischer Staat.
Genau, wollte ich gerade ansprechen. Wir können auf eine andere europäische Grenze gucken, die nämlich nach Russland, Weißrussland, Belarus. So. Da praktiziert Polen, da praktizieren Litauen und Lettland seit 4 Jahren Pushbacks. Die verweigern den Zugang zum Asylverfahren. Und das Argument ist, die Nachbarländer, Russland und Weißrussland, ja. die nutzen die Migration, um Druck auszuüben. Als ja. Waffe,
das ist ja
als
die, das ist Instrument. Ja eine Tatsache. Das ist ja die Realität.
Genau,
dass diese Menschen, ich meine, da gibt's ja auch Bilder von, wie Menschen aus anderen Ländern quer aus durch Russland
Belarus,
ja, aus, ja. Und Belarus an die Grenze gebracht werden. Teilweise fahren die mit dem Fahrrad dahin, was die Russen ihnen vorher verkauft haben. Also ist wirklich ein perfides Geschäft, was da noch gemacht wird. Mit Asyl im Sinne, wie die Mehrheit der Menschen es versteht oder wie man es als Politiker verstehen muss, nichts zu tun, sondern es ist Migration als Waffe.
Ja, aber nach den europäischen Asylregeln muss jeder, der Asyl sagt, eigentlich ins Land gelassen werden, um ein Verfahren zu bekommen.
Auch wenn er, Herr Thüm, jetzt, ich spitze es jetzt einmal zu, weil Herr Radke beschreibt ja völlig zutreffend, was da passiert. Da werden ja Tunnel gebaut, ja. Dutzende Tunnel, die regelmäßig in Litauen, auch in Lettland gefunden werden. Und zwar nicht gebuddelt von Migranten, sondern gebuddelt
von den Regierungen der Nachbarländer.
So, Kriegsführung.
Was sehr interessant ist und auch ironisch, wenn man sich überlegt, irgendwie, wie russlandfreundlich die AfD zum Teil ist.
Ja. In der europäischen
Asylgesetzgebung. Die ja so furchtbar gegen Migration sind, aber offenbar mit den russischen Migrantentunnel kein Problem haben. Also habe ich zumindest noch keinen gehört, der sich darüber so offiziell und laut und öffentlich beschwert hätte.
Aber in der europäischen Asylgesetzgebung, die jetzt im Juni in Kraft getreten ist, steht drin, dass man in diesen Fällen, Instrumentalisierung wird es dann genannt, die Verfahren ein bisschen strenger machen kann. Aber es muss weiterhin die Verfahren geben.
Das heißt, du kommst durch den Tunnel und es müsste theoretisch trotzdem das Verfahren geben.
Genau. Jetzt gibt es in europäischen Verträgen eine Ausnahmebestimmung und Polen beruft sich auf die Ausnahmebestimmung, um die Regeln nicht anzuwenden. Okay. Aber das ist genau das, was ich mit diesem Statement, was ich eingangs gesagt habe, meine. Ich beobachte überall in Ceuta.
Es wird ausgehöhlt. Es ist vorbei.
Es wird derzeit schon aufgeholt. Und es sind Verfahren anhängig. Urteile werden vielleicht noch diesen Herbst gesprochen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das entfällt. Und da geht es um die Frage, ob das auch mit den Menschenrechten kompatibel ist. Und für den Fall, dass die europäischen höchsten Richter für Menschenrechte in Straßburg zu dem Ergebnis kommen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention diese Pushbacks legal zulässt, dann spätestens werden wir in diesem Winter in Brüssel eine Debatte haben, ob da das individuelle Asylrecht auch in den Gesetzen abgeschafft wird. Und die Europäische Volkspartei hat gerade auf einem Kongress in Wien einen Beschluss gefasst, wo eben das drinsteht. Man fordert die EU-Kommission auf, früher oder später Vorschläge vorzubereiten, wo bei einer Instrumentalisierung der Migration das Asylrecht eingeschränkt werden soll.
Herr Radke, würde mich wahnsinnig interessieren, wie reagieren Sie dann darauf? Wenn das jetzt gelebte Wirklichkeit wird, Sie haben ja vorhin begründet und sagten, ich als Christsozialer, als Christdemokrat, Das hat dann mit der DNA unserer Partei eigentlich nicht mehr viel zu tun.
Ja, für mich ist das wirklich, sag mal, ich bin da einfach sehr zwiegespalten, um bei dem polnischen Beispiel zu bleiben. Ich kann mich doch nicht hinsetzen und hier erklären, oder der polnischen Regierung erklären, sie soll einfach zusehen, wie der belarussische Nachbar Tunneln gräbt, damit die Leute unter dem Grenzzaun einfach durchkommen und sagen, guckt euch das an und dann macht halt ein ordentliches Asylverfahren und dann schickt die Leute wieder zurück. Das kann ich doch nicht machen. Aber es finde ich auf der anderen Seite zu sagen, generell, wir wollen einen individualisierten Anspruch auf Asyl und damit sozusagen auch Rechtsstaatlichkeit aufgeben. Also ich meine,
als kommt ja aus unserer deutschen Geschichte, ne? Das ist ja... Ja. Etwas, das viel mit unserer eigenen Vergangenheit
zu tun hat. Das hat viel mit unserer eigenen Vergangenheit zu tun. Und ich meine, als Christdemokrat nochmal, da geht es mir eben auch ums Individuum. Und das hat auch was mit christlichem Menschenbild zu tun. Und wenn ein Individuum ein Begehren hat, dann muss es auch eben geprüft werden und nach den Maßstäben der Rechtsstaatlichkeit. Und deswegen finde ich, muss man die Pushbacks an der polnischen Grenze in einem anderen Kontext sehen, als zu sagen, wir müssen uns generell von einem individuellen Anspruch auf Asyl verabschieden. Damit habe ich ein riesiges Problem.
Zeigt ja, also, dass die Feinde Europas oder des Westens, wie man es immer auch titulieren möchte, aber schon erkannt haben, was diese Gesellschaft in Europa aufscheucht, verunsichert und was Rechtspopulisten damit erreichen, wenn sie genau darauf gehen. Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist, dass in Ceuta auch Menschen ertrunken sind auf dem Weg auf dem
ungefähr
Versuch.
Knapp 100, ne?
Genau, dass da...
Noch mehr... Man weiß es so genau.
Man weiß es einfach nicht.
Leute kennen ja auf marokkanischer Seite.
Genau, auch das ist ja etwas, was nach wie vor Realität ist. Und die Menschen, die Belarus missbraucht oder Russland missbraucht, um sie an der polnischen Grenze in polnische Grenzbeamte reinzutreiben, das sind auch Menschen.
Ja, und auch umgekehrt, die dann wieder zurückgetrieben werden und diesen Niemandsland unterwegs sind. Auch die belarussischen Grenzbeamten nehmen sie nicht zurück und so weiter.
Grauenhaft, aber die Gründe für die Wahlen, die wir im Herbst erwarten und mögliche Erfolge von der AfD gründen, da bin ich fest überzeugt, tatsächlich auf ein Gefühl der Unsicherheit seit 2015, 16 in Europa beim Thema Migration.
Ja, ich würde gerne, um das Thema abzuschließen, Herrn Rösler noch mal fragen. Herr Rösler, wenn Sie dort mit diesen jungen Leuten sprechen, was sagen die Ihnen? Was ist die Vorstellung von Europa? Warum machen die, was sie machen? Warum bleiben sie nicht im eigenen Land und versuchen dort irgendwie was aufzubauen? Eben gerade gesagt, Marokko ist ein Land, wo lange nicht alles gut ist, aber das durchaus prosperiert gerade und das irgendwie eine Perspektive hat, was die schöne Nachricht ist. Aber offenbar keine für diese jungen Menschen.
Das sind sehr schwierige Lebensbedingungen. Es gibt mehr als ein Marokko. Man redet auch von dem Marokko der zwei Geschwindigkeiten. Das ist vor allem das Landesinnere, das in der Entwicklung sehr stark zurückgeblieben ist. Das ist kein Vergleich.
Abseits der Metropolen.
Genau, abseits der Metropolen, Casablanca, Tanga. Das sind Boomstädte, kann man sagen. Tanga, europäische Automobilindustrie. Renault hat seine zweitgrößte Produktionsstätte in Tanga mittlerweile. Es ist schwer zu verstehen, weil man sagt, mein Gott, da gibt's auch Jobs, da gibt's Möglichkeiten. Genau. Und es gibt auch viele junge Leute, die, mit denen man spricht, die haben Ausbildungen gemacht und die kommen nicht auf die Beine, haben natürlich einen Blick nach Europa, haben ihren Blick nach Spanien. Spanien leben 900.000 Marokkaner ganz legal und so weiter. Ne? Die wissen schon, wie es sein kann. Ne? Also das spielt eine Rolle.
Okay, also ein Thema, das uns noch lange verfolgen wird. Und ich nehme heute mit, Herr Thüm, was diesen Themenkomplex angeht. Sie glauben, das individuelle Recht auf Asyl wird es so in europäischen Verfassungen wahrscheinlich nicht mehr ewig geben.
Genau. Wow. Wird ein paar Jahre dauern, aber wird kommen.
Und wie wird sich, Herr Radke, die CDU dazu verhalten?
Ich glaube, die Meinung in der CDU ist auch relativ heterogen. Also ich meine, Sie haben von Thorsten Frey zitiert. Thorsten Frey ist ja jetzt auch nicht der erste und einzige, der diese Idee schon mal ventiliert hat. Und da wird es sicherlich dann auch noch, wenn die Diskussion irgendwann mal Fahrt aufnimmt, da wird es auch sicherlich noch mal eine heftige Debatte dann dazu geben. Aber ich meine, Sie haben zu Recht das Thema Verfassung angesprochen, Grundgesetzänderung angesprochen. Aktuell sind wir in der politischen Situation, dass es ja gar nicht mehr so einfach ist, das Grundgesetz zu ändern, selbst wenn es in der Bundesregierung Konsens ist, um es mal freundlich zu formulieren.
So, einmal Innenpolitik, Herr Radke. Wie erklären Sie sich, dass nur noch 13% der Deutschen mit Merz zufrieden sind, mit Ihrem Kanzler? Gehören Sie dazu?
Ich glaube, mit der aktuellen Situation der Bundesregierung und auch meiner Partei kann niemand zufrieden sein. Also zumindest, wenn man es gut mit der Christdemokratie meint. Die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz sind jetzt auch nicht wesentlich schlechter als die von manch anderem Akteur in der Bundesregierung. Aber die Lage ist einfach schon...
Das macht es nicht besser.
Genau, da gibt es auch gar nichts zu beschönigen.
Aber gehören Sie zu den 13%, die noch zufrieden sind? Sie?
Also ich sehe es zumindest differenzierter. Also ich meine,
ich höre kein deutliches Ja. Ach,
ja, aber ich meine, ich gehöre jetzt auch nicht zu denjenigen, die mit Kritik immer hinterm Berg halten. Aber ich gehöre jetzt auch nicht zu denjenigen. Also ich bin keiner von den Nörglern und Nölern, die wegtreten sollen, sondern ich bin schon.
Wegtreten. Das war der Duktus Ihres Kanzlers.
Nörgler und Nöler bitte wegtreten. Aber
hat Sie das genervt?
Nee, weil ich bin gar kein Nörgler und gar kein Nöler, sondern ich will ja, dass es besser wird. Und deswegen spreche ich über Dinge, die nicht so gut laufen, aber ich rede auch über Dinge, die gut laufen.
Aber hat er Sie gemeint?
Bitte?
Hat er Sie gemeint?
Glaube ich nicht. Nein.
Das ist nicht schlecht. Nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Er könnte Sie gemeint haben.
Ja, vielleicht als einer von denen, ja. Aber eigentlich glaube ich es nicht.
Aber Sie sagen nicht, ich gehöre zu den 13%, obwohl Sie in der CDU sind, die mit meinem Kanzler wenigstens noch zufrieden sind.
Ja, aber wie kann man voll zufrieden sein?
Also ich finde,
an manchen Stellen finde ich, ist die öffentliche Bewertung auch ein bisschen ungerecht, weil es ist ja immer so, manchmal wird es so dargestellt, da geht alles schief oder läuft alles falsch. Manchmal ist es einfach so, das ist halt leider regelmäßig bei dieser Bundesregierung so, wenn Sie den letzten Koalitionsausschuss nehmen, da sind 32 Punkte, glaube ich, verabschiedet worden oder 34, ich weiß es nicht. Die meisten waren total unstrittig, so, aber dann gibt es einen Punkt, dieses Thema Krankschreibung. So, es redet gar keiner mehr über 31 Sachen, die gut sind, die das Land nach vorne bringen, die Wirtschaft nach vorne bringen, sondern wochenlang wird dann nur über dieses eine Thema geredet.
Sie haben total recht. Und das Schöne ist aber ja, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem von Ihrem Kanzler in dem Fall, er hat es ja selber in der Pressekonferenz als zentralen Teil dieser Einigung verkauft. Und da wusste er schon, dass sowohl vom Koalitionspartner als auch von den eigenen Leuten...
Also von den eigenen
Morgen,
Leuten meint Herrn Radke ausdrücklich mit?
Genau, eigene Berater,
doch,
die
doch,
eigene
doch,
Partei. Genau. So auch meine Infos. Die eigenen Leute haben ihm vor dieser Pressekonferenz, die morgens um 10 sehr früh oder so früher noch, ich glaube um 9 im Garten des Kanzleramtes stattfand, haben ihm vorher gesagt, Friedrich, möglicherweise ist dieser Punkt der alles erschatten wird und er bringt uns nicht das, was wir wollen, denn es geht ja eigentlich darum, grundsätzlich die Wirtschaft anzukurbeln.
Mich hat um 10 Uhr an dem Tag ein sehr prominentes Parteimitglied angerufen mit der Bitte, mich nicht zu sehr aufzuregen. So.
Gut, vielleicht hätten wir um 7 Uhr mal... Nein.
Ja, habe ich auch gesagt.
Wir lachen
vielleicht
drüber,
klüger,
aber das
mich
ist
um
natürlich die Regierungsarbeit grauenhaft. Da haben sich zwei Parteien über Wochen eingeschlossen, haben ihre Unterhändler verhandeln lassen. Es ist ein Paket rausgekommen, was an für sich zwischen den beiden ausgehandelt war und gar nicht so schlecht ist. Ja. Was passiert ist, zu Recht, die Menschen regen sich über diesen Punkt auf, weil der wieder so, das ist wieder so diese Vermutung, ihr macht es alle nicht richtig.
Ja. Und
es
ist die Vermutung, ihr seid Faulpelze.
Ihr betrügt, ihr seid nicht krank und bleibt zu Hause, das muss ein Arzt überprüfen. Und das Bittere, um es jetzt nochmal auf diesen Sommer abzurunden, ist ja, dass man jetzt angesichts der Lage in Deutschland, Waldbrände, Dürre, Drohnenvorfälle, Ceuta, schon mal fragen kann, warum meldet sich Friedrich Merz jetzt gar nicht zu Wort? Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er faul ist, ist er nicht. Ich weiß, er kriegt alles mit. Dennoch würde ich sagen, hat in diesem Sommer dieser Kanzler die Chance ausgelassen, doch mehr als 13% Zustimmung zu seiner Politik zu erfahren, indem er nämlich sich mal äußert zu Themen, die Menschen angeht. In NRW hat es gebrannt, in einer Form, wie es fast noch nie dort gebrannt hat. Mhm. Die Feuerwehrleute kämpfen dagegen, retten Menschen, retten Eigentum. Und es ist einfach, ich weiß nicht, ein X-Post, der sagt, vielen Dank, das reicht nicht. Sorry, da bin ich. Also ich finde, er könnte auch was dafür tun, dass eben nicht nur
Sie meinen, er könnte hinfahren.
Er könnte empathisch sein. Ja, kein Katastrophentourismus, das meine ich nicht. Aber nee, er könnte
nicht Tourismus, Entschuldigung,
genau, er könnte, Kanzler ist. Könnte am Tag danach, nicht wenn es brennt, da hilft er nicht mit seinem ganzen Tross, aber danach könnte man hinfahren und den Menschen, die da wirklich teilweise unter Einsatz ihres Lebens kämpfen, dafür danken, dass sie das tun. Das ist nämlich auch Deutschland.
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Sehen Sie das auch so, Herr Radke?
Also ich bin ja nicht der PR-Berater des Kanzlers, der ihm dann sagt, dafür musst du den Urlaub unterbrechen und dafür musst du den Urlaub unterbrechen. Ich glaube, wenn man in einer solchen Funktion ist, hat man nie wirklich frei, sondern wie Frau Münstermann es auch gesagt hat, natürlich wird man immer auch laufend über die Dinge unterrichtet. Am Ende, ob er sich zu Wort meldet oder zu irgendeiner Gelegenheit zeigt, das muss er dann selber entscheiden. Aber das Stichwort Empathie ist genannt worden. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es insgesamt, das ist ja nicht ein Friedrich-Merz-Thema, sondern das ist auch ein Erscheinungsthema dieser Bundesregierung, dass es an manchen Stellen der Eindruck entsteht, es ist eben wenig empathisch und es ist mitunter losgelöst von der Lebenswirklichkeit, die Millionen Menschen in unserem Land haben.
Haben Sie da den Kontakt verloren zur Basis?
Ich finde, das ist einfach mittlerweile mehr und mehr ein generelles Problem in der politischen Mitte in diesem Land. Das ist kein Problem, was meine Partei exklusiv hat. Ich finde, bei der SPD sehen wir es ja auch.
SPD, in der Sie mal waren, haben Sie vor einiger Zeit gesagt, die kann man gar nicht mehr ernst nehmen. Das ist nur noch eine Partei. Das fand ich interessant. Von Apparatschiks.
Ja, das ist einfach so. Ich meine, meine beiden Großväter waren, so ist das nun mal im Ruhrgebiet, waren Krupp-Arbeiter, 50 Jahre IG Metall, 50 Jahre SPD. Aber das war eine andere SPD, mit der sozusagen ich sozialisiert worden bin als Kind und als Jugendlicher. Und ich glaube, eine solche SPD würde heute eigentlich auch dringend gebraucht.
Genau.
Und dass die Industriearbeiter, und das ist ja eine Entwicklung, die sehen wir in Frankreich, die sehen wir auch in Österreich, die sehen wir jetzt eben auch bei uns, dass die jetzt mehrheitlich bei der AfD sind, hat was mit dem historischen Versagen auch der SPD zu tun, weil es nicht nur um eine programmatische Entfremdung von der ehemaligen Kernwählerschaft geht, sondern auch um eine kulturelle Entfremdung.
Was meinen Sie damit genau?
Was meine ich damit genau? Ich habe das mal ein paar sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten gesagt, so also ein bisschen überspitzt. Ich sage, manchmal habe ich den Eindruck, die Tatsache, dass die Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp in Duisburg in ihren Umkleiden, in den Spinden immer noch ein paar nackte Frauen kleben haben, empört euch irgendwie mehr als die Tatsache, dass diese Jobs gerade aktuell im Feuer stehen. Und dieser Duktus so nach dem Motto, ach, eigentlich tut's uns leid, dass du in so einem Stahlwerk oder in so einem Chemiepark arbeiten musst, ist schlimm. Eigentlich hätten wir lieber was viel Schöneres für dich im öffentlichen Dienst. Aber das wollen diese Menschen gar nicht. Sie sind stolz auf ihre Arbeit.
Stimmt.
Und die wollen erstens ihre Arbeit behalten. Die wollen zweitens, dass von auf ihrem Lohnzettel unten rechts ordentlich was stehen bleibt.
Ja.
Und ansonsten wollen die drittens in Ruhe gelassen werden. Und das hat die SPD völlig verlernt, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, dass es meiner Partei nicht gelingt, diese Lücke, die die SPD zum Beispiel mit Blick auf die Industriearbeiterschaft gelassen hat, diese Lücke gelingt uns nicht zu schließen. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Sagen Sie mal, welche Gründe es bei Ihnen sind. Treffen diese Gründe, die Sie gerade in Bezug auf die SPD beschrieben haben, auch auf Sie zu?
Ja, natürlich ist es am Ende ein Stück weit so, dass sich, sagen wir mal, die Mitgliedschaft der beiden großen Volksparteien, die Zahlen sinken ja nicht nur, sondern ich würde auch sagen, die Heterogenität in der Mitgliedschaft, die nimmt ab. Und es ist sehr interessant, wenn man sich einfach mal anschaut, die letzte Mitgliederstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung, ich glaube, sie ist schon ein paar Jahre alt, aus dem Jahre 2019, meine ich. Und die kommt vereinfacht zu folgendem Ergebnis. Der durchschnittliche, ich halte von Links-Rechts-Zuschreibung eigentlich nichts, aber ich...
Gibt's ja so auch, so, nicht aber, mehr so richtig.
Aber
ja.
Um es einfach mal plastisch darzustellen, kommt diese Mitgliederstudie zu folgendem Ergebnis, nämlich der durchschnittliche CDU-Wähler steht auf der Skala links-rechts weiter links als das durchschnittliche CDU-Mitglied. Und das durchschnittliche CDU-Mitglied steht auf der politischen Skala weiter links als der durchschnittliche CDU-Funktionär. Das heißt, Sie haben am Ende zwischen Funktionären / Abgeordneten auf der einen Seite und den Wählern und Sympathisanten auf der anderen Seite mittlerweile eine erkleckliche Repräsentationslücke. Das ist erstmal nicht schlimm, aber die muss man eben in seiner Programmatik und in seiner Kommunikation muss man diese Lücke eben mitdenken. Und ansonsten ist das Ergebnis, dass in erster Linie der Köder dem Angler und nicht mehr dem Fisch schmeckt.
Was für die SPD übrigens genauso gilt, nur auf der anderen Seite. Ja, also würde ich absolut. Jetzt auch ohne Studie einfach das, was man beobachten kann, ist ja genau das.
Das heißt aber, Herr Radke, im Wesentlichen ist eigentlich das Kernstichwort ist Empathie.
Es ist eins der Stichworte, Empathie. Und es ist natürlich auch eine Frage der Analyse. Und ich kann mich erinnern an den Tag nach der Bundestagswahl, wo auf der einen Seite natürlich kollektive Erleichterung war, dass wir nach 4 Jahren die Rückkehr ins Kanzleramt geschafft haben. Auf der anderen Seite gab es auch eine gewisse Ernüchterung, weil die Erwartungshaltung an das Ergebnis ja dann doch irgendwie andere waren als 28,5. Und ich habe damals einfach nochmal auf den Punkt gebracht, das, was ich auch vorher schon an vielen Stellen gesagt habe, als wir über das Programm geredet haben. Die Lebenswirklichkeit der Menschen sieht so aus, dass in den letzten 3 Jahren Lebensmittelpreise um 30% gestiegen sind. In einigen Produktgruppen, Fleisch, Molkereiprodukte sogar über 40%. Mhm. Energiekosten plus 30%. Selbst in einer Stadt wie Bochum, die nun wirklich mal platt gesprochen nicht der heiße Scheiß auf dem deutschen Wohnungsmarkt ist. Nicht so wie hier in Hamburg, wo halb Deutschland zu Hause sitzt und sagt, Mensch, da muss ich leben, da muss ich arbeiten, sonst werde ich wahrscheinlich nie wieder glücklich sein können. Selbst in einer Stadt wie Bochum sind die Mieten in den letzten 10 Jahren um über 40% gestiegen. So. Und alleine diese 3 Punkte entscheiden für Millionen Menschen in Deutschland, über die Frage, komme ich mit einem kleinen Plus durch den Monat, plus minus null, oder bin ich am 27. pleite? Und ich sage, wenn wir nicht wieder lernen, diese einfachen Fragen, die für Millionen Menschen entscheidend sind, wenn wir die nicht klar adressieren in unserer Programmatik und in dem, was wir auch, zum Beispiel. Ich meine, diese Idee, die jetzt irgendwie, das ist ja letzte Woche irgendwie aufgeploppt, diese Idee aus dem Finanzministerium, dass man diesen Mitarbeiterrabatt bis 1.800 Euro steuerfrei, dass man das streichen will, um 250 Millionen Euro einzusparen. Weil da stellen sich mir die Nackenhaare senkrecht. Über welche Mitarbeiter reden wir denn da? Da reden wir doch gerade über die kleinen Einkommen, über die Verkäuferinnen in der Bäckerei, in der Fleischerei, die halt dann zum Mitarbeiterpreis nach Feierabend da was mitnehmen können. So, und denen muss ich das jetzt noch wegnehmen, um 250 Millionen Euro einzusparen. Da muss ich ganz einfach sagen, da sitzen Leute zu Recht zu Hause und sagen, sorry Freunde, ihr habt euch aus meiner Lebenswirklichkeit, habt ihr euch irgendwie ausgeklinkt vor längerer Zeit.
Wollen Sie nicht SPD-Finanzminister werden?
Warum? Ich bin doch in der CDU wunderbar aufgehoben.
Also. Weil der SPD-Finanzminister in dem Fall der CDU entgegenkommen wollte, Geld einzusparen. Ja.
Das ist interessant. Karl-Josef Laumann, der war ja Ihr Vorgänger, ne?
Ja.
Der saß gestern hier, das fand ich super. Vorgestern war es, der sagte, es war interessant, der sagte, so ein Satz wie Urlaub ist sozusagen nicht die gelegentliche Unterbrechung von Freizeit. Ein Satz, den Friedrich Merz öfter in die Runde geworfen hat und den Deutschen damit kollektiv unterstellt, dass sie alle nicht fleißig genug sind und nicht genügend arbeiten, den würde er nie sagen. Er würde immer sagen, die CDU ist immer an der Seite der fleißigen Leute. Genau. Das meint im Kern das Gleiche.
Aber es ist ein ganz anderer Sound.
Ein ganz anderer Sound. Ihr Sound gefällt mir auch. Das finde ich richtig gut. In dem Zusammenhang fällt mir gerade noch so ein Satz ein, werden Sie jetzt nicht mögen. Es kann gut sein, dass Merz an Weihnachten gar nicht mehr Kanzler ist. Halten Sie das für denkbar?
Was?
Dass er nicht mehr Kanzler ist,
halte ich aktuell eigentlich für schwer vorstellbar, weil wo soll sozusagen, ich meine, von journalistischer Seite immer sehr gerne aufgegriffen, dieses Szenario Kanzlertausch, aber wo soll der Kanzlertausch sozusagen herkommen?
Ja, also ich denke mal, Frau Münstermann, vielleicht helfen Sie mir, aber wenn in Sachsen-Anhalt, ne, wenn da die AfD jetzt angenommen, nur Szenarien gedacht, die holen die absolute Mehrheit, dann hat die CDU zwar ein Thema, aber nicht das Thema, das sie haben kann, wenn sie nicht die absolute Mehrheit holen.
Ja.
Wenn dann dort ein paar Leute von der CDU plötzlich von der Fahne gehen, dann zerlegt es doch die CDU im Zweifel.
Genau, also das Thema Kanzlertausch ist vielleicht tatsächlich ein Modell, was ja auch nicht alle Journalisten immer gesagt haben, das stünde morgen an, sondern es geht ja bei dem Beschreiben dieser Gerüchte immer um das, was in der Partei wie es rumort. Und das ist so. Und ich halte auch diese Frage tatsächlich mit Blick auf Friedrich Merz, er lebte Weihnachten noch, als Kanzler, ich würde sagen, wenn er dieses Weihnachten erlebt, dann wahrscheinlich auch die ganze Legislaturperiode hindurch. Aber es kann die Regierung zerreißen mit Blick auf Debatte um Rentenreform, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Und die Wahlen haben ein Potenzial für ihre Partei sehr gefährlich zu werden.
Auch für die SPD genauso.
Ja, aber Moment.
Sachsen-Anhalt aus dem Landtag fliegt.
Exakt, aber dann geht es da um die Parteivorsitzenden in Berlin. Die Bärbel Baas, Lars Klingbeil werden sich schwerlich halten können, wenn die Wahlen im Osten verloren gehen. Aber bei Ihnen rührt es ja ans Eingemachte, und das meine ich nicht, weil ich schwarz sehen möchte für die Union. Im Gegenteil, ich glaube, dass es gut wäre, es gäbe eine starke Union als Bastion in diesem Land, ob man sie dann wählt oder nicht. Aber die Frage, gibt es keine absolute Mehrheit der AfD in Sachsen-Anhalt und könnte die Union gemeinsam mit der AfD aber regieren und möglicherweise Teile ihres Programmes besser mit den Rechten durchsetzen als mit der Linkspartei, mit der man nicht zusammenarbeiten will? Was ist mit SPD und Grünen? Sind die im Landtag, sind die nicht im Landtag? Und dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob Friedrich Merz die Autorität besitzt, im Osten durchzusetzen, dass seine sehr klare Richtung niemals mit der AfD in Teilen der Ost-CDU, dass dem gefolgt wird. Und dann ist etwas los in Ihrer Partei, das wissen Sie besser als ich, da Sie ja genau diese Meinung nicht vertreten, man soll mit der AfD irgendwas gemeinsam machen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und das Problem ist, dass Friedrich Merz
den Laden zusammenzuhalten.
Genau, genau. In der CDU nicht mehr die Autorität hat, die er noch zu Beginn seiner Kanzlerschaft hatte. Die Hoffnung hat er enttäuscht. Und jetzt fällt es ihm wirklich schwer, den Laden zusammenzuhalten. Das hat man gemerkt an den ganzen Personaldebatten, die ja hinreichend besprochen sind, rund um das Kabinett. Die Kritik, die da an ihm geäußert wurde, war teils abfällig, die war bösartig, in Teilen berechtigt, aber eben nur in Teilen. Aber das zeigt, dass man sozusagen also auch bei der CDU und bei Merz-Fans einfach von ihm so als Person, die das Land führt, abgerückt ist. Und das wird für ihn einfach sehr, sehr schwierig, je nach Wahlergebnis der Wahlen im Osten.
Aber Frau Münzermann, das können Sie nicht sozusagen auf die Person des Parteivorsitzenden reduzieren. Also diese Haltung, die ich ja auch sehr klar vertrete, dass es keine Kooperation, keine Koalition mit der AfD geben darf. Diese Haltung auch durchzusetzen, ist ja nicht nur eine Aufgabe von Friedrich Merz, sondern ist eine Aufgabe der gesamten Parteiführung, weil doch jedem klar sein muss, der in der CDU in der Verantwortung ist, wenn man diese Position aufgibt, in dem Moment ist die CDU einfach kaputt. Und zwar nicht irgendwo in einer Gemeinde, nicht irgendwo in einem Bundesland, sondern deutschlandweit. Und ich denke, das ist ja das Interessante. Vieles kann man ja seit Jahren nachlesen. Nicht nur bei Herrn Krah, sondern auch bei Götz Kubitschek, einem der Vordenker der neurechten Szene, der genau dieses Szenario, wie spalten wir die CDU, dazu hat der Mann über und über publiziert. Und ich kann nur jedem empfehlen, so widerlich das Zeug ist, lest es euch durch, damit man weiß, mit was man es zu tun hat. Und deswegen ist das nicht nur ein Thema von Friedrich Merz, sondern da muss sozusagen die Parteiführung in Berlin komplett geschlossen stehen.
Nicht
und
nur
sagen,
in Berlin, da müssen alle geschlossen stehen, tun ja auch die führenden Ministerpräsidenten, die CSU tut das. Ja. Die Frage ist aber trotzdem, ob der dann am Ende, und das ist nun mal, er ist nicht nur Parteivorsitzender, er ist der deutsche Kanzler, er führt diese Regierung, er führt die Partei. Ob man dann sagt, klar, da sind wir eins zu eins einverstanden, oder ob doch die Frage ist, vielleicht probieren wir mal was Neues. Und dieser Wunsch nach diesem Knall, den habe ich den Eindruck, gibt es auch in Teilen Ihrer Partei. Und das wird für Friedrich Merz schwierig sein.
Ein Wunsch nach dem Knall?
Ich glaube, der Wunsch nach dem Knall, also ganz ehrlich, den Kanzlertausch haben sich ja nicht Journalisten ausgedacht. Diese Debatte gibt es in Teilen der Partei einfach aufgrund von Unzufriedenheit. Und der Wunsch nach einem Knall ist ja gerade in Deutschland leider sehr verbreitet.
Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt an Hendrik Wüst denken muss die ganze Zeit, Herr Radke.
Der ist ja nicht so für Knalleffekte bekannt. Ne?
Gar nicht.
Macht das ja ruhig und sachlich.
Der schreibt in der FAZ ein bisschen was und danach brennt der Baum.
Ja, aber das war ja jetzt. Es war ein herausragend guter Meinungsbeitrag. Und
das hat Friedrich Merz ganz anders gesehen.
Der ich glaube, es ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dünnhäutig aufgenommen worden. Aber das,
im Kanzleramt
das, zum das, Beispiel? Das, möglicherweise, ja. Das ist jetzt eine wüste Unterstellung von Ihnen. So, ich finde, es war ein herausragend guter Meinungsbeitrag von jemandem, der den größten CDU-Landesverband anführt, der Ministerpräsident im größten Bundesland ist. Warum soll sich so jemand nicht in einer renommierten Zeitung wie der FAZ zum Kurs und Lage der CDU einlassen? Und ich meine, das ist jetzt auch schon länger her. Also ich glaube, er hat schon länger keine Gastbeiträge mehr
geschrieben. Für die Art und Weise, wie unschuldig Sie jetzt versuchen zu gucken, ist eigentlich fast so ein kleiner Fernsehpreis fällig hier.
Also würde Herr Trinkwies jetzt einen Gastbeitrag schreiben?
Natürlich nicht.
Jetzt schon ein Problem.
Interessant ist ja...
Ich nehme den Preis nicht an.
Letzte Frage noch. Es gibt einen interessanten Satz von Henrik Wüst aus der jüngeren Vergangenheit. Kanzleramt ist keine Option, aktuell. Können Sie das Wort aktuell in dem Zusammenhang mal ein bisschen erläutern?
Ja, aber warum soll er das ausschließen? Also ich meine, Henrik Wüst ist 51 Jahre alt. Schauen Sie mal, wie alt Friedrich Merz war, als er Bundeskanzler geworden ist. Also warum soll er das jetzt sozusagen für immer und ewig ausschließen? Ich glaube, das war ja das Problem, was seine Vorvorgängerin Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen hatte, die das immer kategorisch ausgeschlossen hat. Ich finde, er macht das herausragend gut in NRW. Wir haben jetzt nächstes Jahr im April die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, die sicherlich auch herausfordernd werden, auch in der Region.
Aber er ist ein herausragender Kandidat auf jeden Fall.
Er ist ein herausragender Politiker.
So. Sie haben jetzt dreimal herausragend im Zusammenhang mit Henrik Wüst gesagt.
Aber das suchen wir eigentlich eher erstmal.
Und die suchen immer noch die 13% ne? Zufriedenen, die 13% Zufriedenen.
Aber lass uns doch lieber über Bundespräsidentensuche reden.
Bundespräsidentensuche?
Ja, genau. Das steht ja jetzt viel eher an.
Wer soll das denn machen?
Als ein Kanzlerkandidat.
Wer soll das denn machen?
Das muss ja jetzt nach der Sommerpause irgendwann mal entschieden werden.
Sie, ich finde, sind doch ein politischer Mensch. Wer würde Ihnen denn gefallen?
Ach so, ich dachte jetzt schon, Sie sagen, ich soll das mal, um Gottes Willen. Nein.
So weit sind wir noch nicht. Das ist der erste Besuch.
Um Gottes Willen, ja.
Eben. Ins Bellevue quatsche ich Sie erst ab dem zweiten rein.
Da sehe ich mich auch nicht. Was mich an der...
Weil Sie als Bundespräsident, das hätte was.
Ja, da könnte man sagen, vielleicht einen gewissen Unterhaltungswert, aber durchaus. Es ist ja Harpe Kerkeling, ist ja auch im Angebot.
Der ist auch im Angebot.
Nein, also was mich an der Debatte irgendwie so ein bisschen stört, ich glaube, wir müssen so ein bisschen aufpassen. Es fliegen ja jetzt irgendwie immer so die Namen links und rechts rein. Manchmal irgendwie so im Vorbeigehen im Interview wird dann erklärt, Mensch, die wäre doch toll. Ich finde, wir müssen jetzt auch so ein bisschen aufpassen, dass das höchste Amt im Staate nicht zu so einer Art politischen Wühltischware gemacht wird.
Haben Sie recht. Es sollten einfach nur wirklich herausragende Leute machen, würde ich sagen.
Ja, es gibt herausragend gute Männer und es gibt herausragend gute Frauen.
Eben, genau, das meine ich doch. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.